Illinois war von Anfang an interessant. Rob erreichte den Start im Spätsommer, als das zähwüchsige Grün der Prärie von den langen Sonnentagen bereits trocken und ausgebleicht war. Er brauchte 2 Wochen, um Illinois zu durchqueren. Am 14. Tag führte ihn der Pfad, auf dem er ritt, in ein Waldstück, wo ihn willkommene Kühle und der Geruch feuchter, wuchernder Pflanzen empfingen. Er hörte lautes Wasser rauschen, folgte der schmalen Spur und kam kurz darauf am Ostufer eines großen Flusses aus dem Wald, der, wie er vermutete, der Rock River, der Felsenfluss sein musste. Trotz der Trockenzeit war die Strömung stark und die großen Felsen, die dem Fluss seinen Namen gaben, ließen das Wasser weiß aufschäumen. Auf der Suche nach einer Furt ritt er am Ufer entlang und kam schließlich zu einem tieferen, ruhigeren Abschnitt. Ein dickes, an 2 riesigen Baumstämmen befestigtes Stahlseil überspannte den Fluss. Von einem Ast baumelte ein eiserner Triangel und ein Stahlstab, daneben ein Schild mit der Aufschrift »Holden's Crossing«, »Nach der Fähre, bitte läuten«. Er schlug kräftig und, so schien es ihm, ziemlich lange den Triangel, bis er am gegenüberliegenden Ufer einen Mann gemächlich zu der Stelle schlendern sah, an der ein Floß festgemacht war. 2 dicke, senkrechte Pfosten auf dem Floß endeten in großen Eisenringen, durch die das zwischen den Ufern gespannte Stahlseil lief. Als die Fähre die Flussmitte erreichte, hatte die Strömung das Seil bereits ein gutes Stück flussabwärts gezogen, so dass der Mann sein Gefährt in einem Bogen und nicht in gerader Linie auf das andere Ufer zulenkte. Das dunkle, ölige Wasser war in der Mitte zu tief zum Starken, und der Mann zog das Floß deshalb an dem Stahlseil vorwärts. Als die Fähre näher kam, erkannte Rob einen muskulösen Mann Mitte 30. Er hatte eine lange, schwarze Haarmähne, einen Vollbart und ausgeprägte Wangenknochen, dazu eine schmale, geschwungene Nase, die seinem Gesicht etwas Grausames verliehen hätte, wenn da nicht seine blauen Augen gewesen wären, die fröhlich und einladend strahlten. »Hallo«, rief er. Das Floß glitt knirschend auf die Sandbank. Er streckte die Hand aus. »Nicholas Holden, zu Ihren Diensten.« Rob schüttelte ihm die Hand und stellte sich vor. »Was kostet die Überfahrt?« 3 Cent für Sie, 10 für das Pferd.« Rob zahlte, wie verlangt, die 13 Cent im Voraus. »Wollen Sie sich etwa in der Gegend hier niederlassen?« »Vielleicht«, erwiderte Rob vorsichtig. »Sie sind nicht zufällig ein Hufschmied? Einen anständigen Schmied könnte ich nämlich gut gebrauchen. Farmer, hm?« Er spitzte die Ohren, als Rob ihm sagte, er sei Arzt. »Dreifach willkommen und nochmal willkommen. Wir brauchen einen Doktor in der Gemeinde Holden's Crossing. Und für einen Doktor ist die Überfahrt frei«, sagte er, hielt mit dem Starken inne und zählte Rob feierlich 3 Cent in die Hand. Rob betrachtete die Münzen. »Was ist mit den anderen 10? »Na, das Pferd wird doch nicht auch ein Doktor sein.« Holdens winzige Hütte aus behauenen und mit weißem Lehm abgedichteten Stämmen stand, umgeben von einem Garten mit eigener Quelle, auf einer Anhöhe am Flussufer. »Gerade rechtzeitig zum Abendessen«, sagte er, und bald darauf aßen sie einen duftenden Eintopf. Holden war ein Provinzanwalt aus dem Staat Connecticut. »Warum hat man eigentlich den Ort nach Ihnen benannt?« »Hat man nicht. Ich habe ihn so genannt«, antwortete Holden leutselig. »Ich war als Erster hier und habe den Fährdienst eingerichtet, deshalb Holden's Crossing, weil ich die Leute hier über den Fluss bringe. Und immer wenn jemand kommt und sich hier niederlassen will, sage ich ihm, wie der Ort heißt.« »Innerhalb eines Jahres«, sagte er, »werde die Hütte abgerissen und an ihrer Stelle ein hübsches Haus gebaut.« Er erzählte Rob J. von den Einrichtungen, die bald folgen würden. Ein Wirtshaus, ein Gemischtwarenladen und schließlich eine Bank. Und er verheimlichte nicht, dass er Rob überreden wolle, sich in Holden's Crossing niederzulassen. Am nächsten Morgen machte Holden das Frühstück, überließ aber Rob den Abwasch, weil er, wie er sagte, noch etwas zu erledigen habe. Er versprach, bald zurück zu sein. Es war ein klarer, frischer Tag. Die Sonne brannte bereits heiß und Rob packte seine Gambe aus und setzte sich auf einen schattigen Felsen zwischen der Hütte und dem Waldrand. Er breitete die Notenblätter mit der Mazurka von Chopin, die G. Geiger für ihn abgeschrieben hatte, vor sich aus und begann gewissenhaft zu üben. Etwa eine halbe Stunde arbeitete er am Thema und der Ausführung, bis es anfing, nach Musik zu klingen. Als er den Kopf hob und zum Wald hinübersah, entdeckte er 2 Indianer auf ihren Pferden, die ihn vom Rand der Lichtung aus beobachteten. Er erschrak, denn ihr Aussehen festigte sein Vertrauen in James Fenimore Cooper aufs Neue. Männer mit eingefallenen Wangen und nacktem Oberkörper, der hart und drahtig wirkte und vor Öl oder Ähnlichem glänzte. Der eine trug eine Wildlederhose und hatte eine riesige Hakennase. Auf seinem rasierten Schädel prangte ein grellbunter Kopfschmuck aus dicken, steifen Tierhaaren. Er trug eine Flinte. Sein Begleiter war ein kräftiger Mann, etwa so groß wie Rob J., aber massiger. Seine langen schwarzen Haare wurden von einem ledernen Stirnband zusammengehalten, bekleidet war er mit einem Lendenschurz und hohen ledernen Gamaschen. Er hatte einen Bogen in der Hand und am Hals seines Pferdes hing ein Köcher voller Pfeile, so dass er aussah wie die Indianer auf den Zeichnungen, die Rob J. in den Büchern des Bostoner Athenäums gesehen hatte. Da hörte er hinter sich ein Geräusch. Er drehte sich schnell um und sah gerade noch ein rotes Eichhörnchen davonhuschen. Als er wieder nach vorne schaute, war er einerseits erleichtert, aber auch ein bisschen enttäuscht, denn die Indianer waren verschwunden. Eine Weile hörte er noch ihre Pferde im Unterholz, dann war das Rascheln der Blätter im Wind das einzige Geräusch. Nick Holden versuchte sich seine Beunruhigung nicht anmerken zu lassen, als er zurückkehrte und erfuhr, was passiert war. Er inspizierte seinen Besitz, erklärte aber, dass offensichtlich nichts fehle. Die Indianer, die früher hier in der Gegend gelebt haben, waren die Sauks. Vor 9 bis 10 Jahren wurden sie nach einem Kriegszug, der als Krieg des Schwarzen Falken in die Geschichte einging, über den Mississippi nach Iowa vertrieben. Und vor ein paar Jahren wurden alle überlebenden Sauks in ein Reservat in Kansas gebracht. Letzten Monat haben wir erfahren, dass ungefähr 40 Krieger mit ihren Frauen und Kindern aus dem Reservat verduftet sind, angeblich in Richtung Illinois. Rob nickte. Wenn sie mir Schwierigkeiten hätten machen wollen, hätten sie das problemlos tun können. Nick versuchte, das Thema zu wechseln, denn er fürchtete, Holden's Crossing könnte in einem schlechten Licht erscheinen. Er habe sich an diesem Vormittag 4 Parzellen Land angesehen, sagte er, die er Rob zeigen wolle. Und auf sein Drängen hin sattelte Rob seine Stute. Das Land war Regierungseigentum. Auf dem Weg erklärte Nick, es sei von Landvermessern der Bundesregierung in Parzellen zu je 100 Morgen aufgeteilt worden. Privatgrund wurde zu mindestens $6 je Morgen verkauft. Regierungsland aber kostete nur $1. Der 20. Teil des Kaufpreises musste sofort hinterlegt werden. Insgesamt 25% waren innerhalb der nächsten 40 Tage fällig, der Rest aber erst in 3 gleichen Raten, jeweils am Ende des 2., 3. und 4. Jahres nach Vertragsabschluss. Die Parzellen erstreckten sich eine knappe Meile entlang des Flusses. Ein breiter Waldstreifen am Ufer bot mehrere saubere Quellen und genügend Holz zum Bauen, und dahinter lag als fruchtbares Versprechen nie gepflügter Prärieboden. »Ich will Ihnen mal was sagen«, bemerkte Holden. »Betrachten Sie das Land nicht als 400 Morgenparzellen, sondern als 2 200 Morgenstücke. Im Augenblick lässt die Regierung einen Siedler höchstens 2 Parzellen kaufen, und genau das würde ich an Ihrer Stelle tun.« Rob J. schnitt eine Grimasse und schüttelte den Kopf. »Es ist gutes Land, aber ich habe schlicht und einfach die nötigen $50 nicht.« Nick Holden sah ihn nachdenklich an. »Meine Zukunft hängt von dieser vielleicht einmal Stadt ab. Wenn ich Siedler anwerben kann, werden mir irgendwann der Gemischtwarenladen, die Mühle und das Wirtshaus gehören. Und Siedler kommen in Scharen an einen Ort, wo es einen Arzt gibt. Wenn sie sich in Holden's Crossing niederlassen, ist das für mich wie Geld im Sparstrumpf. Die Banken verleihen Geld zu 2,5% pro Jahr. Ich gebe ihnen die $50 als Kredit zu 1,5%, rückzahlbar in 8 Jahren. Rob J. sah sich um und atmete tief durch. Es war wirklich gutes Land. Der Platz gefiel ihm so, dass er Mühe hatte, seine Stimme zu beherrschen, als er das Angebot annahm. Nick schüttelte ihm herzlich die Hand und wollte keinen Dank. »Das ist nur ein gutes Geschäft.« Dann ritten sie langsam über das Land. Die südliche Doppelparzelle war eine Talsohle und sehr flach. Der nördliche Abschnitt dagegen war sanft gewellt mit einigen Erhebungen, die man schon fast als Hügel bezeichnen konnte. »Ich würde das untere Stück nehmen. Der Boden ist dort besser und einfacher zu pflügen«, riet Nick Holden. Aber Rob J. hatte sich bereits entschlossen, den Nordteil zu kaufen. Ich belasse den Großteil als Weideland und züchte Schafe, denn davon verstehe ich was. Aber ich kenne jemanden, der unbedingt Ackerbauer werden will. Vielleicht nimmt der das südliche Stück. Als er Holden von Jason Geiger erzählte, lachte der Anwalt vor Vergnügen. Eine Apotheke in Holden's Crossing, das wäre doch die Sahne auf dem Kuchen. Na, da werde ich mal in Geigers Namen die Anzahlung für das südliche Grundstück leisten. Wenn er es nicht will, wird es nicht schwer sein, so gutes Land weiterzuverkaufen. Am nächsten Morgen ritten die beiden Männer nach Rock Island und als sie das Grundbuchamt wieder verließen, war Rob J. Landbesitzer und Schuldner. Gleich an diesem Abend schrieb er Jason Geiger einen Brief. Er berichtete ihm von den 200 Morgen, die in des Apothekers Namen neben seinem Land reserviert seien, und bat J., ihn so schnell wie möglich wissen zu lassen, ob er den Besitz antreten wolle.